Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit der 9. Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik. Heute sprechen wir mal über ein All-You-Can-Eat-Buffet. Und das machen wir natürlich wieder mit Michael Hubmann, dem Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen BVKJ. Hallo Michael Hubmann.
Hallo Dennis Essler.
Wir sind in Berlin, 27. Juni ist ein Freitag und es ist Kinder- und Jugendärztetag. Was machen Sie beim Kinder- und Jugendärztetag?
Der Kinder- und Jugendärztetag ist eigentlich unsere Hauptveranstaltung für den Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen. Es ist eine Kombinationsveranstaltung für Ärztinnen und für medizinische Fachangestellte und kombiniert mit der Jahrespressekonferenz, die wir heute Morgen hier hatten. Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Es sind insgesamt über 400, fast 500 Kolleginnen mit ihren Mitarbeitenden da. Und es wird eine schöne Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue.
Und heute Abend ist Gesellschaftsabend vermutlich.
Heute Abend ist ein Gesellschaftsabend, wo wir ein, zwei Ehrungen vornehmen werden als Verband. Auch mit einer schönen Location hier in der Nähe. Okay. Auch das ist schön.
Sehr schön. Also Fortbildung einerseits, auch für das Praxisteam, für MFA und Jahrespressekonferenz. Was waren da die Themen?
Die Themen waren Primärarztsystem, Antibiotic Stewardship und Verhältnisprävention.
Okay. ABS, würde mich natürlich interessieren. Gibt es da irgendwas Neues aus der Pädiatrie?
Ne, die Pädiatrie hat ABS als Programm ja schon ganz lang, auch in der Zusammenarbeit mit der DGPI. Und wir haben bewusst das als wissenschaftliches Jahresthema genommen, einfach nochmal um die Erfolge der letzten Jahre darzustellen und auch nochmal zu gucken, was brauchen wir im ambulanten Bereich vielleicht noch, welche Auswirkungen hat das mit der Liefersituation und so weiter und was muss er kommunikativ da vielleicht nur angehen.
Und gibt es beim Pakt was Neues?
Ja, beim Pakt gibt es schon einiges Neues. Wir konnten den ja vor 10 Tagen nochmal als sozusagen physikalischen Pakt unterschreiben. In Berlin beim Bild-Kindergesundheitsgipfel waren Klaus Holleczek war mit dabei, Andreas Storm war mit dabei und unsere gemeinsame Idee war nochmal zu sagen, lasst uns einfach diese Themen nochmal zusammennehmen und einfach nochmal klar signalisieren, Kinder müssen immer mitgedacht werden, Verhältnisprävention ist jetzt wirklich an der Zeit, dass da mal was passiert und auch die medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche muss gesichert werden. Und wir haben seitdem da viel dafür geworben, haben auch weitere Institutionen mit an Bord holen können. Die DGKJ ist von Anfang an mit dabei, die DGSPJ ist mit dabei. Seit gestern.
Das ist das Bündnis, ne?
Nee, DGSPJ ist nochmal was anderes. Das sind die Sozialpädiater. Und zusammen mit vielen anderen, wie dem Kindernetzwerk, der AKIC und so weiter, sind wir das Bündnis. Das Bündnis ist selbstverständlich auch mit dabei. Das ist ja selbstredend. Und dann gibt es natürlich noch die Situation, Bundesärztekammer ist jetzt noch mit dazugekommen. Und wir werden das auch im politischen Umfeld einfach mit vielen Leuten im Diskurs auch einfach verwenden.
Okay, gut. Dann haben wir ja so mal einige positive Highlights angesprochen. Kommen wir mal auf die negativen vielleicht. Schauen wir mal, mehr oder weniger. Es war wieder Plenarwoche dieses Mal. Wir hatten im Kabinett die Haushaltsvorlage von Minister Klingbeil. Da gab es dann etwas Verwunderung, auch aus dem Gesundheitsministerium, weil die wenigen Milliarden, die es jetzt geben soll für Pflege- und Krankenkassen, erstmal als Darlehen gegeben werden sollen. Da heißt es zwar jetzt noch irgendwie, wie sagt man immer so schön, aus gut informierten Kreisen, da sei noch Verhandlungsmöglichkeit da. Die Krankenkassen sind erwartbar sofort auf die Barrikaden gegangen und haben von Haushaltstricks gesprochen, ja. Linke Tasche, rechte Tasche und am Ende merkt man, so ein bisschen den Krankenkassen schwimmen die Fälle weg, ganz offensichtlich.
Ja, ich glaube, es ist jetzt, müssen wir sehr aufpassen, dass wir den Punkt nicht sehr lange verharren, weil mir gehen da zwei Bilder durch den Kopf. Das eine Bild ist, dass ich am Mittwochabend, glaube ich, war es, in einer der Hauptnachrichtensendungen aus der Bundespressekonferenz die nochmalige Nachfrage von der Gesundheitsjournalistin an Herrn Klingbeil, wie er denn über die versicherungsfremden Leistungen denkt. Und er hat einfach an der Frage einfach geschickt vorbeigesprochen. Und es gab vor 10 Jahren mal ein YouTube-Video, das total durch die Decke ging, als Lothar Matthäus mal zum Kommentieren zur Champions League im Münchner Stadion für einen arabischen Sender, ich glaube Al Jazeera war. Und er war einfach falsch da. Und Lothar Matthäus ist hochgegangen wie eine Rakete und zwei gelangweilt jugendliche arabische Journalisten haben ihn einfach reden lassen und haben so getan, als ob er in den Raum wäre. Und so fand ich das einfach, das fand ich nicht angemessen, in der Bundespressekonferenz auf eine klare Frage, die man ja versteht. Ja, das hat der nicht verstanden, dass man da einfach nicht drauf eingeht. Das fand ich ein bisschen unschön.
Okay. Ich muss als Journalist zugeben, das ist für mich täglicher Alltag. Also ich würde jetzt mal Hand aufs Herz, ich habe heute Vormittag eine Veranstaltung moderiert, wir haben gesagt, es ist Freitag, da hat man das Gefühl, 80% der Fragen werden mit was völlig anderem beantwortet.
Ja, das lernt man in einem Kommunikationstraining, aber vielleicht ist das ja auch was der Punkt ist, dass die Unzufriedenheit der Menschen in diesem Land begründet. Mhm. Und man muss immer wieder, ja, glaube ich, sich schon nochmal anschauen, in welcher Gesamtsituation wir in Deutschland leben, welche Probleme wir diskutieren. Das sind alles wichtige Themen. Wir müssen existenziell für das Land entscheidende Fragen treffen. Aber wir haben schon insgesamt einfach, glaube ich, noch gar nicht so realisiert manchmal in solchen Situationen, was der Auftrag an, das heißt immer, die Politik muss die Bürger ernst nehmen und so weiter. Und ich glaube, wenn ich eine ehrliche Frage kriege als Finanzminister und ich muss einen Haushalt vorstellen, wenn er sich hinstellt und sagt, es war heuer einfach schwierig, wir waren total spät dran.
Ich habe die 10 Milliarden
nicht. Ich hab's ja nicht, tut mir total leid, ich finde es total schwierig. Ich weiß, dass wir das eigentlich tun müssten. Dann ist das was, mit dem ich leben könnte. Was ist leben müssen wir mit allem? Dann ist das was eine intrinsische Logik hat, was authentisch ist. Und das ist, glaube ich, das, was da gefehlt hat. Und das muss man jetzt halt einfach wirklich sich überlegen, wie man mit so einer Situation umgeht. Und das Zweite, was mir da als Bild durch den Kopf ging, dass ich mir überlegt habe, Mensch, für Frau Wagen hat mir das einfach wirklich leid getan, weil ich schon den Eindruck hatte, dass dieser Einsatz, den sie sehr diskret, sehr professionell, sehr politisch, sie ist ja der Versuchung erlegen, das alles bei Herrn Lanz zu diskutieren, was wir auch schon erlebt haben mit ihren Vorgängern, was durchaus auch mal amüsant teilweise zum Zuhören ist. Sie hat ja das, ich bin ja Amateur, aber aus meiner Wahrnehmung hat sie es doch professionell als Politikerin auf den Weg gebracht. Sie ist auch ein Stück weit, hat den Druck erhöht, nochmal mit dem letzten Interview. Und jetzt steht sie nach 51 Tagen da und wird eigentlich von dem Finanzminister sozusagen, der geht das nicht mit. Das Gefühl kann sie mit Karl Lauterbach austauschen, das kennt Karl Lauterbach. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, wo ist denn da ihre Fraktion? Und wo ist denn da ihre Partei?
Okay. Das wäre jetzt die Unionsfraktion, beziehungsweise bei ihr konkret die CDU. Ja. Ja, glauben Sie, also Sie haben sie ja auch schon ein paar Mal erlebt, sie ist ja anders als ihr Vorgänger, macht sie einen sehr hemdsärmlichen, nahbaren Eindruck. Ne? Sie geht auf einen zu, gibt einem die Hand, so wirkt sie. Und sie erzählt ja auch viel, dass sie jetzt sich einarbeitet, wie verrückt, um in diese Materie reinzukommen. Erste Gespräche angeleiert, erste Gesetze werden nochmal hochgeholt und angeguckt. Und jetzt beschreiben Sie gerade dieses, ja, gleich mal die erste Niederlage im Kabinett gegen Finanzminister, der halt immer am längeren Hebel sitzt. Glauben Sie, dass man da als Ministerin vielleicht irgendwann auch so eine Art Ohnmacht kriegt?
Ich glaube, das können wir nicht bewerten und beurteilen. Ich bin in der tiefen Überzeugung, dass man so einen Job nicht bekommt, wenn man nicht mit in Anführungszeichen Niederlagen umgehen kann. Ich finde, das ist ja das, was ich immer wieder in anderen Formen unserer Selbstverwaltung manchmal ein bisschen mehr wünschen würde, für eine Sache einzustehen, weil sie wichtig und richtig ist und notwendig und dafür einzustehen und nicht nur dafür ins Feld zu treten, wenn man auch weiß, dass man die Zusage bekommt. Also für was einzutreten und es nicht zu bekommen, finde ich ehrenwert. Mhm. Und ich glaube, sie wird dieses Standing, das aushalten zu müssen, in dem System brutal brauchen. Und mir fällt da jetzt spontan jemand ein, der viel länger dabei ist, mit Josef Hecken, der auch das durchaus so pointiert darstellen kann. Ja? Nach dem Motto, wer keine Niederlagen einstecken kann,
hat in dem Job nichts
verloren. Der braucht im Gesundheitssystem nicht antreten.
Mhm. Okay.
Also insofern glaube ich eher, ich verstehe da die Enttäuschung der GKV. Das haben wir gestern am Hauptstadtkongress. Ich war in einer Sitzung, die Wolfgang Vandenberg moderiert hat mit den drei Vorständinnen, Frau Reimann, Frau Klemm und Frau Esner. Das war greifbar, wirklich diese echte Enttäuschung. Mhm. Und ich frage mich immer, was bedeutet das für unsere Versorgung? Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Mhm. Weil ich sehe jetzt niemand, der sagt, ich habe in absehbarer Zeit eine realistische Idee, im stationären Sektor 10, 20, 30 Milliarden einzusparen. Ich sehe keine wirkliche Idee, momentan außer diskursiven Ideen, wie wir mit der Steigerung der Arzneimittelkosten umgehen. Uns fehlt die gesellschaftliche Diskussion über die Frage, was können wir uns fürs Individuum als Gesellschaft leisten, nicht am einzelnen Fall aufgehangen, sondern systemisch. Und ich sehe so ein bisschen wieder die Gefahr, dass wir halt denken, naja, bei der ambulanten Versorgung können wir die Daumenschrauben nur erhöhen. Und das habe ich einfach eine große Sorge, dass die Menschen im kalten Strukturwandel der Praxen mit einer früheren Aufgabe ihrer Praxen antworten werden. Mhm. Weil wir haben jetzt eigentlich den Weg, den wir skizziert haben im Vorfeld, sind wir uns alle, glaube ich, einig. Und das ist ja das, was man so hoffen kann. Die Notfallreform muss jetzt heuer auf den Weg gebracht werden. Ja, kann man sich auch denken, mein Gott, es ist so viel jetzt entschieden worden, seit die Regierung am Start ist. Hätte man den jetzt zumindest vor der parlamentarischen Sommerpause, nachdem das ja eigentlich fast ready to use ist, neuer Wein in alten Schläuchen und dann auf die Reise schicken, um dann dem Struck'schen Gesetz noch genug Möglichkeiten
wird eher alles verändert,
zum Einwirken geben. Damit verbunden wird die Rettungsdienstreform sein, die wir brauchen, die auch halt wieder eine andere Innenministerkonferenzgeschichte ist. Und dann das im Koalitionsvertrag avisierte und jetzt etwas nach hinten geschobene Primärarztsystem. Mhm. Und nur diese drei Dinge zusammen sind für mich so, dass ich glaube, dass wir eine strukturelle Chance haben, das Gesundheitssystem so aufzustellen, dass wir da in der Legislatur was erreichen werden.
Jetzt müssen wir über zwei Sachen dabei reden. Wir haben einerseits, wenn wir jetzt mal über die Finanzlage gesprochen haben, das war jetzt dieser initiale Aspekt. Das ist ja, im Prinzip ist das Notfalltherapie. Das ist letztlich wie Adrenalin, ne? Was jetzt mal notwendig ist, um Kreislauf vielleicht zu stabilisieren. Und das andere, was Sie sagen, das ist, wir machen mal Kausaltherapie, ja, und gucken mal, was ist denn das zugrunde liegende der Krankheit. Das wissen wir eigentlich alle längst. Die Befundung haben wir. Therapieideen haben wir tausende. Wir haben nur nicht angefangen mit diesen Therapien.
Es gibt in einem Asterix eine passende Szene dazu.
In welchem?
Ich glaube, es ist in der Schweiz, ich bin mir nicht mehr sicher.
Okay.
Jedenfalls wird da irgendein römischer Gesandter entsandt, der eine dekadente römische Kolonie sozusagen aufräumen soll. Ein Großinquisitor, ein Staatskommissar.
Staatskommissar
hatten wir dabei. Und der Herrscher in diesem Land, der ermordet seine Feinde. Und dazu hat er an seinen Ringen immer Gift. Mhm. Und diesen Gesandten, das ist nicht der erste Gesandte, möchte er, während er gerade so ein schönes römisches Gelage feiert, möchte er wieder mit einem Gift aus seinem Ring töten. Und dann macht er die Ringe der Reihe nach auf und merkt so, hoppala, es ist nur noch in einem Ring Gift. Ja? Mhm. Und ich glaube, und dann vergiftet er den und dann ist der krank. Und dann kommen 10 Ärztinnen und geben Ratschläge und jeder sagt was anders. Mhm. Dann schickt er die alle weg und sagt zu seinem Boten, reit mir nach Hause und bring mir meinen Hausarzt. Mhm. Ja, also überspitzt formuliert. Ich glaube, dass wir bei keinem der Bereiche, wir haben nur Beschreibungen über das Defizit und warum es zu viel Geld ist. Mhm. Also vor allem bei den Arzneimitteln haben wir vielleicht Ideen, aber dann wollen wir die Diskussion nicht führen. Bei uns ambulanten Kolleginnen wissen wir trauen uns nicht, über die Nachfrageseite genug zu sprechen.
Ja, genau.
Und wir können die Einnahmenseite der ambulanten Medizin, die Ausgabenseite der GKV, nicht reduzieren, wenn wir nicht das zu einer massiven Angebotsreduktion kommen
wollen. So ist es.
Und ganz kurz, und der dritte Punkt, bei den Kliniken haben wir jetzt was auf dem Weg, von dem ich auch so das Gefühl einer Wundertüte habe. Ich glaube, das haben wir letztes Mal kurz, dass jedes Land immer sagt, wir als Bundesland X.
Ich brauche das.
Wir sind super weit, aber die anderen sind nicht weit. Ja. Aber so richtig eine Einsparung, die haben wir nicht. Also brauchen wir ja irgendwann eine Diskussion, wie machen wir weiter.
Man hat auch eher im Moment jedenfalls, wenn man, es ist ja jetzt wieder Plenarwoche, ne, also diese ganzen Veranstaltungen finden ja immer in Plenarwochen statt. Und dann kommt man ja viel ins Gespräch und kriegt eine Menge auch mit und macht sich so seinen Reim draus oder eben auch nicht. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, Krankenhausreform wird sehr klar betont aus dem Ministerium. Da werden wir noch mal dran rumpopeln, so nenne ich das mal. Also da will man noch ein bisschen verbessern, ist die offizielle Lesart. Und zwar nach einem Gespräch mit den Ländern. Das klingt für mich, Michael Hubmann, so, die kriegen jetzt noch Zugeständnisse, die Länder. Immerhin, das ist ja die gute Nachricht, muss man sagen, das, was die GKV hätte zahlen sollen für das KHVVG, das kommt jetzt aus diesem sogenannten Sondervermögen, also aus diesem Riesenschuldenberg. Immerhin etwas. Und bei der Primärversorgung hat man im Moment das Gefühl, wir können gleich nochmal im Detail gucken, dass das von gerade auch ministerialer Seite, also aus dem Haus von Frau Wagen, überbetont oft kompliziert gerade geredet wird. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass bei der Krankenhausversorgung so eine Rolle rückwärts sich anbahnt. Die kriegen alle noch mehr. Und das eigentlich spannende Thema Primärversorgung, das ist so, oh, da müssen wir mal sehen und das ist nicht so einfach. Und vielleicht gehen wir noch ein paar Schritte zurück, Michael Hubmann.
Ja, das würde doch aber eher nochmal die Frage stellen, was ist die Gesamtstrategie in der Mauerstraße? Genau.
Ja, was ist denn die Gesamtstrategie? Sehen Sie eine?
Also ich habe zumindest noch keine Verlautbarung dazu gefunden. Wir haben ja immer so, ist ja immer noch so, sagt, muss ich einarbeiten, hohe kommunikative Kompetenz, hohe juristische Kompetenz, muss ich die Probleme anschauen. Personalentscheidungen sind jetzt getroffen. Die Nachfolge von Michael Weller wird jemand antreten, der nicht aus dem Gesundheitssystem ist. Ich glaube, man kann von der exzellenten Juristin, die da kommen wird, ja nicht erwarten, dass die am 2. Juli verstanden hat, was da Sache ist. Was wird am 3., 4., 5. Juli passieren? Die Protagonisten im stationären Bereich werden ihre Aufwartung machen. Und dann muss man erst mal gucken. Also ich kann mir da gar nicht vorstellen, wie das schnell gehen soll. Im ambulanten Bereich, glaube ich, haben wir, das ist ja auch ein bisschen der Hintergrund der Frage, halt immer die Situation, wir können ja gar nicht anders agieren. Wir können ja nicht einfach mal sagen, ist ja eine Forderung, die bei uns immer wieder mal kommt, sperren wir doch einfach mal zu. Ja? Meine Proteste, die für die Kinder- und Jugendheilkunde wäre, lasst uns einmal eine Woche Dienst nach Vorschrift machen. Wir machen mal eine Woche lang 25 Stunden Patientenversorgung. Wir machen mal eine Woche lang nur Dinge, für die wir ein klares juristisches Mandat haben. Wir nehmen keinen Zwischenton wahr, der es in der Pädiatrie unendlich viele gibt. Wir füllen mal eine Woche lang kein Attest aus, das nicht medizinisch notwendig ist. Und wir machen mal eine Woche lang keine irgendwelche Dinge, wo wir die Not der Eltern sehen und eine pragmatische Lösung finden. Pragmatische Lösung heißt ja immer flexibel sein. Wir verhalten uns mal eine Woche wie der Sachbearbeiter einer x-beliebigen Behörde oder einer Krankenkasse und machen das, was auf dem Papier rechtlich geboten ist. Ich glaube, wenn wir das schaffen würden, im Konjunktiv, Konjunktivus Irrealis, dass wir das in der ambulanten und stationären Pädiatrie machen würden, dann würde man nach einer Woche merken, oh, hoppala, ganz schön heiß hier.
Wir hatten doch so eine Aktion, maßgeblich vom SPIFA initiiert vor 2 Jahren, also Weihnachten war das, ne? Und danach gab es dann dieses Krisentreffen bei Lauterbach. Und dann kam die Endbudgetierung der Hausärzte raus und das GVSG.
Ja, das dann ungefähr noch 2 Jahre gedauert hat. Ein bisschen mehr.
Ja, lang. Ein Jahr, genau.
Also wurde auf den letzten Drücker dann durchgedrückt mit dem letzten Atemzug der FDP. Ja, aber ich glaube, dass das halt, warum kommt sowas nicht? Da muss man mal fragen. Weil ich immer noch wahrnehme, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen da draußen deswegen als Ärztinnen und Ärzte tätig sind, weil sie Menschen helfen wollen und weil ihr Job Spaß macht. Und die große Gefahr in diesem Polit-Ping-Pong ist, dass man das immer noch nicht wahrnimmt. Und das ist auch was mich ganz oft in Gesprächen mit Kassenfunktionären drückt, dass die das nicht wahrnehmen, wo die Versorgung wirklich steht. Ja? Mit was die Menschen zu uns kommen.
Wie auch. Also wir können es ja mal umdrehen. Wir können ja mal, also den Krankenkassen würde ich zum Beispiel nie einen Vorwurf machen, weil das erstmal ja gar nicht ihr Job ist. Nicht? Also erstmal, jetzt mal ganz, der Begriff Kasse sagt das ja schon. Erstmal verwalten die, was heute ja auch nicht mehr stimmt, Einnahmen und Ausgaben. So, und idealerweise machen sie noch ein paar Vertragsangebote. Und dann sagen sie, und das wurmt einen dann aber eher, ist, dass sie Stand heute auch mit Gründen noch nicht sehen können, ob es eine Strategie geben wird aus dem Ministerium, was Gründe hat, weil die müssen sich warm laufen, die gucken sich jetzt alte Gesetzesvorhaben. Wir drehen es mal um, Michael Hubmann. Michael Hubmann sagt jetzt mal dem Ministerium, was zu tun wäre. Wir haben jetzt eine Legislatur, die läuft, die geht 4 Jahre bis 29. Und dann könnte jetzt ja Michael Hubmann mal formulieren, was wir in den nächsten 4 Wochen, in den nächsten vier Jahren machen, unter dieser Überschrift, was brauchen wir und was wollen wir für eine Versorgung 2030? Und welche Dinge sind dafür zu tun? Welche Voraussetzungen müssen wir schaffen? Ich glaube nicht, dass es nur die versicherungsfremden Leistungen sind.
Also was braucht es für eine Versorgung 2030? Ich glaube, was wir in der Blase wahrnehmen müssen, es braucht einen Blick außerhalb der Blase. Wir müssen weiter ein demokratisches, weltoffenes, diverses, tolerantes Land sein.
Kommen Sie da drauf im Gesundheitswesen?
Weil mir das wichtig ist, weil wir ein Gesundheitssystem, das für den Menschen da ist, nur mit demokratischen Parteien werden verwirklichen können. Und das muss uns als erstes nochmal klar sein. Vor 2030 steht noch eine Wahl und die Wahl muss weiter die Möglichkeit einer demokratischen Regierung geben, die dafür dasteht und die Würde des Menschen als unantastbar sieht, die Freiheit, Toleranz, Diversity, Klimagerechtigkeit zumindest wahrnimmt, nicht verleugnet. Das Zweite ist, wir brauchen eine stabile Einnahmesituation als Staat. Das hat die wirtschaftlichen Konsequenzen und wir brauchen sie für die Krankenversicherung, egal ob gesetzlich oder privat. Und wir brauchen da eine Fairness. Und eine Fairness, die bedingt, das sind jetzt nicht nur diese versicherungsfremden Leistungen, da kommt so ein bisschen bei mir hoch, wie der Verlauf unserer Entbudgetierung war. Man hat ja bei der Entbudgetierung so getan, dass man sich wundert, dass es danach mehr Geld kostet. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, ich erzähle es so lange, bis es wirklich alle begriffen haben, es dauert noch 10 Jahre, die Kneipe, in der 100 essen und 80 bezahlen, wurde da geschlossen.
Ich glaube, allein im Podcast schon 10 Mal.
Genau, aber es ist noch nicht, es reicht nicht. Ich treffe immer noch Menschen, die es nicht verstanden haben. Und diese 20% mehr sind halt ungefähr da. Und ich habe bei den Versicherungsleistungen die genau selbe Befürchtung. Da ist aber das ist jetzt umgedreht, ja. Da haben wir auf einmal, das ist die Versicherungsleistungen sind die Budgets der Krankenkassen. Also insofern eigentlich nichts anderes. Nur, man hat es immer nur in der eigenen Gruppe verstanden. Der Staat lässt die Mehrzahl der gesetzlich Krankenversicherten Dinge bezahlen, die eigentlich seine Aufgaben sind. Mhm. Und deswegen, das meine ich, eine stabile und faire Einnahmesituation.
Aber jetzt mal ganz kurz, das ist ein interessantes Bild. Die versicherungsfremden Leistungen sind quasi, die Analogie zur Budgetierung, nur eben bei den Krankenkassen. Glauben Sie allen Ernstes, Michael Hubmann, dass wenn die Krankenkassen jemals diese 10 Milliarden jedes Jahr, wir reden ja 10 Milliarden pro Jahr, die Bundeszuschuss erhöht werden müsste für eben Familienversicherung etc. und so weiter und so fort, ALG II, glauben Sie, dass die Kassen dann frank und frei auf einmal alle Gebietsärzte entbudgetieren würden? Nein.
Nein, aber der Feind im Kopf ist derselbe. Okay. Das Gefühl zu haben, mit einer Situation zurechtkommen zu müssen, die zutiefst unlogisch, ungerecht und eigentlich nicht freiheitlich ist. Ja. Also von daher, das hat ja Implikationen. Ja? Mhm. Und das ist auch, glaube ich, natürlich haben wir die Milliarden sind im System ja mehrfach überbucht an Wünschen oder Ideen. Das ist mir schon bewusst. Ja. Aber wenn wir das nicht machen, dann können wir nicht im nächsten Schritt irgendwann mal eine vernünftige Balance zwischen Angebot und Nachfrage haben. Also meine Schulzeit ist ja ein bisschen weg, aber volkswirtschaftlich spricht man immer von Angebot und Nachfrage und die regelt den Preis. Und wir reden immer über Preisvolumina und über Angebot, aber wir steuern die Nachfrageseite nicht. Und das haben wir jetzt als Patientensteuerung, sagt jetzt ja jeder. Und jeder hat noch ein bisschen einen anderen Blick davor. Aber wir brauchen diese Balance. Und die Frage wird ja sein, wir müssen ja gucken, was ist denn eigentlich, was habe ich zu erwarten von einer gesetzlichen Krankenversicherung? Was würden Sie antworten? Was ist das Ziel, welches Versorgungsniveau vollumfänglich definiert, muss eine gesetzliche, solidarische Krankenversicherung aushalten?
Ich würde das relativ einfach formulieren, dass ein richtiger Krankheitszustand versorgt wird. So, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. So. Und das heißt für mich ganz klassisch notfallmedizinische Versorgung. Wenn ich nicht mehr gehen kann, sagen wir, weil ich einen Gelenksschaden habe, Bänderschaden, was weiß ich, dass der versorgt wird, repariert wird. Dass man meine Teilhabefähigkeit wiederherstellt, soweit das möglich ist. Und dann fängt es aber schon an und wird dünn.
Und da, ich weiß nicht, wo wir da gestern an dem Punkt waren, Ich glaube, am Hauptstadtkongress, da hatten wir, ging es um Teampraxis. Und da war genau der Punkt, dass wir auch unter anderem durch den vermeintlichen Wettbewerb der Krankenkassen ja 20, 25 Jahre den Bürgern was anders erzählt haben. So ein bisschen wie bei der Jobbörse, such dir deinen geilen Job.de.
Wir haben tolle Leistung.
Umfassendes Heilsversprechen. Wir haben ja gesagt, wir reden heute ein bisschen über diese Full-Service, All-You-Can-Eat-Mentalität.
Selbstbedienungsladen.
Und ja, immer wenn man mit Menschen aus anderen Ländern spricht und denen erzählt, dass der Bürger rund um die Uhr entscheiden kann, was er mag, umgekehrt auch das immer entscheiden muss, weil ihn niemand an die Hand nimmt. Weil
auch er, wie oft er es mag.
Ne? Ja, und auch keine, also bei der roten Ampel habe ich ja klar das Signal, kann mich dagegen entscheiden, es kann mal gut gehen, aber am meisten muss ich ernsthafte Konsequenzen ziehen. Wenn ich Pech habe, passiert auch noch was. Ja? Mhm. Aber es weiß jeder. Ja? Und dort lassen wir den Bürger ein Stück weit ja allein. Und die Frage ist, wie können wir das Sozialgebuch ist so dick. Es gibt doch klar auch, wir müssen mehr noch schreiben. Also dieses, ich habe es immer mal so formuliert, das Wirtschaftlichkeitsgebot muss auch für die Nachfrageseite gelten. Daran werden wir nicht mehr vorbeikommen.
Das Wirtschaftlichkeitsgebot besagt ja, bleiben wir mal bei der Nachfrageseite und bleiben wir mal bei unseren 74 Millionen GKV-Versicherten. Das wirtschaftlich, im Übrigen betrifft es, glaube ich, die PKV genauso. Die hat aber andere Mechanismen über ihre Tarife. Das sagt ja nicht nur, es muss wirtschaftlich sein, es sagt ja auch noch, die Leistung muss angemessen sein. Sie muss notwendig sein und zweckmäßig. Und jetzt nehme ich das auch so ein Beispiel, das Michael Hubmann wahrscheinlich schon Milliarden Mal gebracht hat. Das ist die Mama, die mit ihrem Sohn und einer Otitis media in der Praxis aufschlägt, über die nächsten Tage und das Wochenende alle Versorgungsstrukturen konsultiert, obwohl das Problem eigentlich abschließend gelöst wurde. Das ist nicht mehr angemessen, was sie da macht. Das ist nicht mehr notwendig, zweckmäßig schon gar nicht. Im Zweifel erhöht es sogar das Risiko. Es ist Überversorgung, es ist ganz banale Überversorgung.
Es erhöht das Risiko einer unnötigen Antibiotikatherapie.
Zum Beispiel.
Weil der Dritte dann irgendwann auch sagen könnte, bevor die so zum Vierten gehen, genau, mach jetzt mal den Deckel zu.
Ja,
ja, und das, ich finde das insofern ein schönes Beispiel, weil ich ja auch immer erzähle, dass das jetzt niemand war, der das bösartig gemacht hat.
Ja, die Sorge.
Ja, kam gestern witzigerweise auch. Nee, es war einfach nach dem Motto, ich wollte ja sicher gehen. Mhm. Ich will ja nichts verpassen. Mhm. Vielleicht hat sie was geändert. Mhm. Aber eine Mentalität zu entwickeln, zu sagen, hier geht's auch um das, was am nächsten Monatsende von meinem Bruttoverdienst abgebucht wird.
So ist es.
Ja? Und diese Diskussion führen wir im Silo ein bisschen. Mhm. Wir führen sie mittlerweile mit Unterstützung der Krankenkassen, die das ja vor zwei Jahren noch gar nicht gesagt haben. Das war gestern auch da. Klares Commitment, unnötige Leistungen. Frau Klemm hat zum Beispiel gefordert, dass die Gesundschreibungen für Kinder abgeschafft werden sollen. Ich habe also geistigen Luftsprung gemacht, dass ich das gehört habe von der Krankenkassenvorständin. Fand ich bemerkenswert. Bei allen dreien waren Themen drin, die unsere pädiatrischen Fragestellungen treffen. Und wie führen wir das zusammen? Und man kann das ein bisschen, so im Gespräch komme ich gerade drauf, vielleicht ist es, wir suchen ja noch die Strategie aus der Mauerstraße, vielleicht ist das auch die Idee, dass es so gar nicht so schlecht ist, weil ich habe da Player, die hocken in ihren Käfigen, bellen vor sich hin und ich mache mal immer hier eine Tür auf, da eine Tür auf und lasse immer zwei, ich würde es jetzt nicht als Kampfhunde, sondern als Kampfhennen bezeichnen, zwei so Kampfhühner auf sich loslaufen, ja, oder Kampfhähne. Und wenn es dann zu stark übertreiben, mache ich wieder eine neue Tür rein, die nenne ich dann neues Gesetz und dann sind die wieder getrennt. Mhm. Aber so richtig...
Das ist keine Struktur des Käfigs.
Naja, ich glaube, der Bürger ist ja der Wähler. Mhm. Und man hat einfach, glaube ich, zu viel Angst.
Man hat Angst. Ich glaube sogar, das wird ja relativ, das wird gar nicht mal nur in der Vorgehalten. Es wird auch ganz offiziell gesagt von Leuten, ob Abgeordnete oder Mitarbeiter oder in den Ministerien, so, wir gehen nicht an das Leistungsversprechen ran. Das war unter Lauterbach, war das ganz schlimm. Der ist damit ja angetreten. Auch der damalige Bundeskanzler Scholz, wir werden die Leistung nicht kürzen, ja. Und auch jetzt steht es in dieser Form nicht im Koalitionsvertrag, aber es gibt diese implizite Aussage, man traut sich nicht an das Leistungsversprechen. Und Hand aufs Herz, ich finde das ja bemerkenswert, ich habe das ja auch schon neulich gesagt, bemerkenswert, wie Sie mit der Zeit immer offener über Beteiligungsmöglichkeiten nachdenken. Und Sie haben gerade gesagt, auch bei den Krankenkassen hat man gewisse Dinge vor ein, zwei Jahren nicht gehört. Es scheint ja etwas zu wachsen. Es geht doch nicht ohne.
Ja klar, und da muss man jetzt, also gestern war die, eine der anderen Session war Notfallreform und Karagin. Ja, das hat dann so ganz frustriert gesagt, er weiß noch, das Gesetz Notfallreform war so weit und die Reporterkollegin von Ihnen hat gesagt, dass heute ist Tag 231 nach der Anhörung an dem Tag, an dem Abend die Ampel zerbrach. Und man muss ja noch mal sagen, diese Einigkeit über drei Legislaturen zu erarbeiten, was braucht es? Eine verpflichtende Ersteinschätzung. Dann redet man schon wieder, ist die 100% sicher. Für Kinder ist die aktuell nicht gut, aber es ist besser, eine zu haben, als keine zu haben. Der zweite Punkt ist, dann muss es ein Ticket geben. Und mit dem Ticket wird eine Verteilung durchgeführt in eine wahrscheinlich passende Versorgungsebene. Es wird auch nicht ohne Nullfehler gehen. Geht nicht. Und dann gibt's wichtig, da den Ausgang, du bist jetzt hier beraten, es braucht keine weitere ärztliche Versorgung. Wenn wir ein Ersteinschätzungsverfahren machen, das jeden Kontakt einer ärztlichen Konsultation zuweist, werden wir nichts gewinnen. Dann muss unser Ziel sein, irgendwo 15-20% Reduktion zu erreichen. Und wenn der Bürger sich entscheidet, eine andere Versorgungsstufe in Anspruch zu nehmen, dann steht ihm das frei und dann ist es keine Leistung zu Lasten der Solidargemeinschaft.
Kann ich ja GOE liquidieren?
Ja, das ist aber die Falle. Weil in dem Moment, wo einer sagt, GOE liquidieren, sagt die Gutdenkmensch, das ist ja die meisten, haben ja so ein Gutdenkmensch in ihrem Kopf. Jeder von uns Medizinern auch, hoffe ich.
War Berufsrecht.
Absolut. Und der sagt dann, ja, aber das will ja der Arzt verdienen. Der freut sich ja dann. Ja, weil das ist ja schön. Und dass aber diese tiefe Frustration aller derer, die in der Notfallversorgung arbeiten, es leid zu sein, permanent die falschen Sortierungen zu bekommen, das vergessen wir.
Und im Schockraum jemand mit einem nicht akuten Abdomen, das einfach nur eine Obstipation ist.
Ja, wobei eine Obstipation beim Kind ein gutes Abdomen sein kann.
Ja,
das nochmal, Kinder sind immer gefährlich.
Ich hatte jetzt gerade einen sehr erwachsenen Menschen genau, vor erwachsenen mir gesehen. Ne?
Insofern ja, aber genau das glaube ich ist was, wo man sagen muss, das ist doch die Einigkeit. Dann haben wir die, was wir vorhin gesagt haben, Rettungsdienstreform dazu. Und dann noch dieses Thema, primärärztliches System. Also wir haben ja eigentlich alles am Tisch. Wenn ich dem jetzt allem aus dem Weg gehe, was passiert die nächsten 4 Jahre? Das kann ja keiner von uns beantworten.
Naja, es gibt ja, wir hatten ja in der letzten Episode hatten wir ja Andreas Storm zu Gast. Der hatte ja die Tage erst auch, ich glaube es war sogar diese Woche, von IGIS eine wieder mal aktualisierte Prognose veröffentlichen lassen. Und da sieht man ja, was passieren könnte.
Auf der Seite ja. Ich meine die andere Seite. Ich meine jetzt nochmal die Angebotsseite. Und ich habe da viele Kollegen im Kopf. Also ich habe ja in der Pandemie als Versorgungsarzt den Landkreis Fürth betreut und hatte dort einmal die Woche Kontakt zu den ganzen Kollegen in der Zoom-Session. Und viele sind in der Verteilung, ist ja keine Überraschung, alle Teile der berühmten Babyboomer. Und wenn jemand jetzt dann irgendwann 60 wird und überlegt, wie er weiterarbeitet, dann haben wir ja auch da letzten 2-3 Analysen, alle wollen gern weiterarbeiten, wenn die Bedingungen wieder Spaß machen. Und wir hätten mit dieser Boomer-Generation eine leistungsfähige, leistungsbereite Generation, die wir geschickt motivieren könnten, vielleicht 3, 4, 5 Jahre länger zu arbeiten. Und dafür haben wir ein Window of Opportunity. Dazu müssen wir die Rahmenbedingungen jetzt.
Aber das müssten wir jetzt machen. Weil bis so ein Gesetz mal gekommen ist, bis dann die Selbstverwaltung die nächsten nötigen Schritte gemacht hat, bis ein Bewertungsausschuss Dinge umgesetzt hat.
Deswegen könnte der Zyniker in uns denken, den es ja zum Glück nur ganz, ganz klein
überhaupt
gibt.
Überhaupt nicht.
Fast überhaupt nicht. Der könnte ja denken, das ist ein Kollege von mir, könnte ja sein, dass jemand gefragt haben könnte und eventuell einer gehört haben möge. Dass man das einkalkuliert und sagt, naja, wenn wir das jetzt alles nicht machen, dann hocken von den, gehen vielleicht 20, 50.000 früher in Rente, dann scheuen wir die Diskussion der Nachfrageseite.
Muss man gar nicht mehr führen, diese Debatte.
Weil das Angebot weg ist. Und in der Didaktik, die Sie vorhin aufgebaut haben, erhöhe ich dann wieder den Druck auf die KV und sage, Herbert-Lewin-Platz, wo ist deine Sicherstellung?
Ja, die werden dann im Zweifel, wie macht man im Krankenhaus, schreibt man doch dann auch immer. Und macht eine Überlastungsanzeige, nicht? Weiß nicht, könnte ja dann die KBV auch mal machen. Ich traue denjenigen, die die Entscheidung treffen im Gesundheitswesen, so viel Klugheit nicht zu. Oder ja, so viel Abgebrühtheit, sagen wir es so.
Sehr böse.
Sehr bösartige.
Da war dann doch der kleine Zyniker.
Auf einmal kommt der Zyniker wieder ins Gespräch. Aber ja, da ist natürlich was dran. Aber man hat schon so diesen Eindruck. Ja, wir wissen eigentlich alle um diese Dinge, aber man traut sich nicht. Man hat Angst vorm Kinde, könnte man jetzt sagen, dem Kinde ins Gesicht zu sagen, so ist die Sache und so müssen wir das machen. Und um nochmal zurückzukommen auf die Mama mit ihrem Otitis-Knirps, der dann einfach zu sagen, ja, du kannst dann nochmal hingehen, wenn du das willst. Das kostet dich dann aber 100 Euro. Das traut man sich nicht.
Naja, und deswegen könnte man vielleicht zumindest den mittelbaren Mut aufbringen, im Primärarztsystem mit einer Einschreibungszeit von einem gewissen Zeitraum zu sagen, nein, für den vierten Kontakt, die Überweisung zum HNO-Arzt, die braucht's jetzt nicht. Ich kann Ihnen die geben, aber dann müssen Sie den Kontakt selber zahlen. Und dann hat der Bürger die Wahl. Weil es könnte ja auch sein, dass die Mutter sagt, ich möchte es gerne. Und vielleicht sind die Bürger da auch weiter und sagen, ja, ich kann das schon differenzieren. Aber wir haben ja momentan, wenn man es mal aus Sicht des Versicherten sieht, wir haben ja nichts, was ihm sagt, was wirtschaftlich ausreichend, notwendig und zweckmäßig, was angemessen, was ein ressourcenorientierter Umgang mit Gesundheit ist.
Ja.
Das kann, weiß man ja nicht. Also wenn Sie jetzt ins KDW gehen und sich ein weißes Hemd kaufen, wird keiner was sagen. Das KDW wird auch nichts sagen, wenn Sie sich 10 weiße Hemden kaufen.
Doch, vielleicht danke. Vielleicht kriege ich das 11. dann kostenlos.
Genau. Ja, oder sowas. Ich sage, wollen Sie nicht ein pinkes mit dazu nehmen?
Oder gehen Sie oben kostenfrei Lobster essen auf unsere Kosten?
Genau. Die sind noch vom Ärzteempfang über.
Vom Ärzteempfang der Ärzte schon.
Und es könnte aber sein, dass wenn Sie nach Hause kommen, dann wird Ihre Frau sagen, sag mal, schau mal deinen Schrank an, jetzt liegen da 27 weiße Hemden.
Die hast du alle in den letzten 2 Wochen gekauft. Ja.
Und dabei hat sich da nichts verändert.
Ja.
Und dann würden sie sagen,
ja. Solange es nur mein Taschengeld ist, kann ich das ja machen.
Ja, aber schon beim gemeinsamen Konto würde vielleicht
Widerspruch entstehen.
Nicht, keine genau. So gute Idee.
Ja.
Das ist ja, das klingt immer alles so lustig. Ich finde halt, das Schlimme ist, es ist so ernst. Das ist ja gelebte Realität jeden Tag.
Wollen wir mal eine Wette machen?
Oh, müssen wir überlegen. Erst mal die Frage.
Also, Sie haben 3 Sachen gesagt und ich glaube, diese generellen Aspekte, nämlich, dass wir über das Thema Wirtschaftlichkeit und die Aspekte, die damit dazugehören, auch für die Nachfrageseite nachdenken müssen, dass wir wegkommen müssen von diesem All-You-Can-Eat-Buffet im Gesundheitswesen. Reinhard, wie gesagt, nannte es immer gerne Selbstbedienungsladen, von dem wir wegkommen müssen. Die zählen ja für alles. Ob das jetzt die stationäre Versorgung ist, ob das die Notfallversorgung ist, wo einfach unpackbar viel unnötige Fälle versorgt werden. Rettungsdienst, der nur Geld bekommt, wenn er das Krankenhaus anfährt.
Das Franz-Knieps-Beispiel von dem geschlossenen Tunnel zwischen Pflegeheim und Krankenhaus und den überärztlichen Transporten.
Das ist das Nächste, genau. Völlig absurd, ja. Und das Thema Primärversorgung. Also es liegen ja sehr klare Ideen am Tisch. All diese generellen Dinge zahlen überall ein. Es gibt einen Koalitionsvertrag, über den haben wir hinlänglich gesprochen. Da stehen diese Vorhaben drin. Wir wissen, dass das Ministerium die bekannten Entwürfe zur Notfallreform sich gerade anschaut. Das klingt sehr positiv. Wir wissen auf der anderen Seite, dass das Thema Rettungsdienst nicht ganz einfach ist, weil der DRK zum Beispiel sieht das ganz anders. Die wollen nicht unbedingt, dass da was geändert wird. Da muss man mit den Ländern mal reden. Und wir hören, dass das Thema Primärversorgung, auch wenn es irgendwie so in so einer Klarheit im Koalitionsvertrag steht, im Ministerium gerade sehr groß gemacht wird, im Sinne von, das passt jetzt nicht mehr durch die Tür durch. Meine Frage ist, wollen wir eine Wette eingehen, welches davon, welches dieser Gesetzesvorhaben dieses Jahr kommt und welches nicht?
Für dieses Jahr, da brauchen wir doch gar nicht wetten, da kann ja eigentlich nur noch eins kommen.
Das reicht doch.
Ja, da würde ich so formulieren, es wird, ich würde mir im für die Menschen, die es betrifft, indem sie dort tätig sind, und für die Patienten und für auch die Idee, wie wir unser Land funktionsfähig halten, wünschen, dass ich diese Wette, ja, das klappt, gewinne. Ich mag mir eigentlich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn keines dieser drei Themen heuer irgendwie weiterkommt.
Welches würde denn am ehesten glauben?
Ja, klar wäre das erste, wenn die Notfallreform kommt. Ich glaube, das Primärarztsystem ist viel näher, als man glaubt. Da ist ein bisschen das Thema Angst, Essen, Seele auf. Mhm. Und es darf sich nichts verändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Aber gleichzeitig muss es besser werden.
Wird auch viel lobbyiert in dem Bereich?
Ja, nach dem Motto, wie unser Geschäftsführer immer sagt, wir leben in einem Zoo als Tiere, wollen die Gitter abschaffen, aber zur Fütterung kommen wir brav zurück. Mhm. Also das ist aus meiner Sicht, eine Veränderung wird immer einen gewissen Unsicherheitsgrad haben, aber Frau Sundmachers Artikel diese Woche war einfach ganz klar nochmal und wichtig und gut und völlig
Monitor Versorgungsforschung, Vergleich der Primärarztsysteme international.
Genial, ja. Und von daher glaube ich, just do it now, so wie Heiner Brand, wenn nicht jetzt, wann dann, damals bei dem Handballtitel. Es muss kommen. Mhm. Ich würde mir das für heuer, ich finde es genauso wichtig, aber ich nehme ja die Tendenzen wahr. Mhm. Vielleicht gibt es einen Ruck und es passiert noch was. Bei der Rettungsdienstreform, glaube ich, müssen wir sagen, dass sie wichtig ist. Und wir haben jetzt in der Innenministerkonferenz, muss man das halt klar sagen, auch da könnte theoretisch ja auch ein mutiger Gesetzgeber das ändern, wenn er wirklich eine Geschichte aus einem Guss möchte. Bildung ist jetzt auch im Familienministerium, wäre vor lange Zeit undenkbar gewesen. Das ist unlogisch, den Rettungsdienst nicht als Teil des Gesundheitssystems zu betrachten.
Ja.
Definitiv maximal unlogisch.
Gleichwohl, also das ist schon wieder dann die nächste Episode. Die DRK und Co., also im Prinzip die ganze Rettungsdienstorganisation, die sagen aus einem ganz banal, also mich hat das immer überrascht, weil man eigentlich dachte, ey, ihr werdet aufgewertet, ihr werdet ein Leistungsbereich. Heute seid ihr Personenbeförderung, ja? Mit hochqualifizierten Personenbeförderern, aber ihr seid faktisch vor Gesetz seid ihr Personenbeförderung. Und die argumentieren ja dann ganz anders. Die haben Angst vor dem gemeinsamen Bundesausschuss. Das war am Ende, ich erinnere mich noch, es gab ja zwei Entwürfe, einmal unter Spahn, einmal unter Lauterbach. Die haben Angst vor den ganzen Regularien, die dann kommen. Und die Länder wiederum haben Angst, dass man ihnen in ihre Hoheitsrechte reinregiert, nicht?
Wie hieß der Film? Angst, Essen, Seele auf.
Angst, Essen, Seele auf.
Ja, mei, ist immer wieder bei meinem Beispiel, sollte ja nichts ändern. Mhm. Aber dann mögen bitte auch die Rettungsdienste aufhören, über Fehlbelegung zu klagen. Ja. Dann mögen sie das in ihrem jetzigen System regeln. Mhm. Sehe ich keinen Weg.
Okay. Ja, also wir haben sowas Ähnliches wie eine Wette. Sagen wir mal einen Wunsch. Wir können dann am Jahresende mal abprüfen, ob dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass wir mindestens eine Reform der Notfallversorgung bekommen haben. Schön wäre, sagt Michael Hubmann, wenn wir an die Primärversorgung rangingen.
Ja, eigentlich sage ich, eigentlich braucht es beides. Aber mein vorhandener Realitätssinn macht zumindest die Notfallreform für unabdingbar. Mhm. Und dann vielleicht hat man die Hoffnung, ich würde das Primärarztsystem eigentlich diese beiden Dinge, Rettungsdienstreform, glaube ich, sofort ist schwierig. Da wird der Mut fehlen.
Ja.
Konsequent wäre eigentlich nur alle drei auf einmal.
Das war mal so eine Überlegung, nicht? Dass man das zusammenpackt, weil die Dinge sich ja auch bedingen. Und wenn ich das eine verändere, dann habe ich noch eine Lücke woanders, wo die Leute wieder durchrutschen.
Es gab mal so einen Gesundheitsminister, der hat auch nach 20 Jahren auf einmal die Krankenhausreform einfach gemacht.
Mhm. Sagen Sie mal.
Bitte? Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ist schon viel zu lange her, ne? So. Ja. Gut, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir haben jetzt schon wieder 45 Minuten im Kasten. Das ist, man muss ja auch von dem anderen Podcast-Gesprächspartner weiß ich mal, man muss auch an die Hören, an die Ohren seiner HörerInnen denken. So, sollten wir auch machen, Michael Hubmann. und die Leute da draußen nicht überfordern. Jetzt müssen wir an der Stelle vielleicht noch mal ankündigen, dass es eine wie auch immer geartete Veränderung geben muss. Wir haben jetzt 9 Episoden Kindergarten-Gesundheitspolitik gemacht. Alle in diesem Jahr, obwohl wir schon Anfang letzten Jahres darüber gesprochen hatten. Und jetzt gibt es sich so, dass ich mein Amt abgebe bei der Ärztezeitung, und zwar am Montag. Was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir hier angefangen, so schön zu quatschen.
Also erstmal möchte ich sagen, dass mir die 9 Episoden riesen Spaß gemacht haben. Ich möchte mich persönlich da für die immer angenehme Atmosphäre bedanken und auch die Entwicklung, dass sie die Ärztezeitung verlassen. Schade finde ich. Wir glauben, für viele Kollegen sprechen zu können, dass wir sehr gern mit ihnen zusammengearbeitet haben. Und das Zweite ist, dass ich hoffe, dass wir einen Weg finden. Ich bin da auch sehr zuversichtlich, das in irgendeiner Form weiterzumachen. Ich denke, es macht uns beiden Spaß. Und auch das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Wir haben viel positives Feedback bekommen, das uns auch motiviert hat. Von daher hoffe ich sehr, dass wir einen Weg finden, weiterzumachen.
Das erinnert mich an Serengeti darf nicht sterben. Ne? So, wir haben es jetzt mit so mit Filmtiteln auf einmal gehabt. So könnte man jetzt auch sagen, okay, Kindergarten-Gesundheitspolitik darf nicht sterben. In der Tat, man kriegt Feedback aus der Szene, es wird wahrgenommen, was wir sprechen. Dann wollen wir es vielleicht an der Stelle einfach so machen und die Leute so ein bisschen nicht spoilern. Wir sagen einfach mal, es geht weiter, aber wie, das erfahren die dann.
Das ist doch eine gute Idee.
Super, vielen Dank, Michael Hubmann.
Vielen Dank, Dennis Nössler, und alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg.
Alles Gute für die Kinderärzte und bis bald.
So machen wir das.
Ciao.